Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Ich habe sehr genossen, dass im Fernsehen eine größere Freiheit herrscht für gewagtere, anspruchsvollere Stoffe, an die sich viele Filmstudios nicht mehr wagen, sagt Jane Campion im Interview mit der Taz. Nun hat die Das Piano-Regisseurin mit The Power of the Dog aber nach 11 Jahren wieder einen Kinofilm gedreht und bekennt: Ich war das lange Erzählen auch etwas satt. Es ist ermüdend, eine ganze Serie zu inszenieren. Hier wurde ich wieder daran erinnert, wie wundervoll eine Zeitspanne von 2 Stunden sein kann. Das Kino und neue Serien beschäftigen auch alle anderen Feuilletons, mit einem deutlichen Schwerpunkt auf der Kinopremiere von House of Gucci. Die sagenhafte Geschichte des italienischen Modehauses mit einem unglaublichen Mord innerhalb der Besitzerfamilie. Verena Lücken von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fasst zusammen, was bis dahin geschieht. Bis es soweit ist, gibt es allerdings jede Menge schöner Menschen, geschmackvoller Dekors, bösartiger Dialoge, Sex- und Darstellerduelle zu sehen, verbunden mit einer Playlist von New Wave Songs, die fast schon vergessen waren, nun aber ihre Qualität als Ohrwürmer wieder unter Beweis stellen können, für die, die an Blondie, den Eurythmics, George Michael oder David Bowie ihre Freude haben. Allerdings seufzt Lücken schon im nächsten Satz. Zwischendurch zeigt ein Blick auf die Uhr, dass alles doch ein wenig zu lange dauert. Auch Tanja Rest schäumt in der Süddeutschen Zeitung, als hätte man ihr Asti Spumante statt Prosecco serviert. Man lehnt sich im Kinosessel zurück und denkt, ah, Italien. Dann fährt die Kamera nach oben und zeigt das bebrillte Backpfeifengesicht von Adam Driver, der ein toller Schauspieler ist, aber weiß Gott nicht Marcello Mastroianni. So wütet sich Rest durch ihre Kritik und erkennt in der angeblich sensationellen Geschichte von Mord, Wahnsinn, Glamour und Gier nur einen zarten Hoffnungsschimmer. Der einzige Grund, warum sich irgendjemand das sehr verkorkste House of Gucci ansehen sollte, ist die Hingabe und blanke Schwerstarbeit einer Popsängerin, was kein schmeichelhaftes Licht wirft auf die anderen Schauspieler, denn die machen den Job ja fulltime. Aber mi scusi, Lady Gaga ist auch nicht Gina Lollobrigida. Einzig Andreas Busche findet im Berliner Tagesspiegel ein paar lobende Worte für Film und Regisseur und endet mit folgendem Urteil: Damit ist Ridley Scott, Regisseur von Alien und Blade Runner, auf seine alten Tage tatsächlich auch noch ein großer Operettenfilmer geworden. Aber ob er das wirklich wollte? Die Frage nach dem Sinn und Zweck wird auch in der Taz gestellt. RTL Plus hat die Fälschung der Hitler-Tagebücher als Serie neu verfilmt, immerhin mit Lars Eidinger als Sternreporter Heidemann und Moritz Bleibtreu als Fälscher Kujau. Emily Glaser hätte sich gewünscht, man wäre in Faking Hitler bei der völlig absurden Realität geblieben, wie damals Helmut Dietl bei Stonk. Doch leider wurde auch dazu erfunden. Da ist die junge Sternreporterin Elisabeth. Sie findet heraus, dass ihr Vater in der Waffen-SS und an Kriegsverbrechen beteiligt war. Und ein jüdischer Aktivist, der verhindern will, dass die Hitler-Tagebücher veröffentlicht werden. Das klingt tatsächlich eher gut gemeint als gut gemacht. Im Tagesspiegel ist man hingegen mit einem anderen RTL-Plus-Remake sehr zufrieden. Die ewige Weihnachtsschnulze Sissi mit Romy Schneider als junge Kaiserin wird hier entstaubt, warum auch immer nur mit einem S in der Mitte geschrieben und als Serie angeboten. Markus Ehrenberg und Kurt Sagatz zeigen sich in ihrer Kritik sehr zufrieden mit dem sehr aktiven Sexleben der gekrönten Häupter. Ihr Fazit allerdings stimmt dann wieder nachdenklich. Ein ehrenwerter Versuch einer zeitgemäßen Neuerzählung ist es allemal und fantastische Landschaftsaufnahmen sind garantiert.